Buongiorno und herzlich willkommen beim Podcast Nonna Restart, eine berufliche Heldinnenreise 50+. Mein Name ist Carina Felsmann. Ich bin die Reisebegleiterin für diesen Podcast. Schön, dass du heute hier bist.
Nonna, ciao, ciao.
Heute bei mir im Studio Shanti. Darf ich Shanti eigentlich sagen? Ist das korrekt?
Ja, das ist sogar sehr korrekt. Und ich darf dir gleich sagen, was das heißt.
Bitte.
Shanti heißt Frieden. Und das ist mein Yoga-Name. Ich mache seit 46 Jahren Yoga. Mhm. Und man darf sich einen Yoga-Namen wünschen, wenn man einen möchte. Und das ist gleichzeitig ein Ziel. Mhm. Nämlich jedes Mal, wenn du angesprochen wirst mit deinem Namen, wirkt es eine Resonanz.
Wunderbar. Dazu kommen wir dann noch. Bevor wir richtig starten, liebe Shanti, unsere Einstiegsfrage, die Hürde für diesen Podcast ist ja, dass man 50+ Jahre erreicht hat. Wie sieht das aus bei dir?
Ja, ich bin knapp über 50+. Ich bin nicht nur 60+, auch nicht 70+, ich bin tatsächlich 80+.
Applaus, Applaus, ja. Sitzt neben mir, strahlt mich an. Und du bist ja so etwas wie eine Art Nonne. Ja. Bevor wir auch zu dem kommen, vielleicht erzählst du uns, wo kommst du ursprünglich her? Und vielleicht ganz kurz, Kindheit, wie ist es dir ergangen?
Wie es mir ergangen ist, ich sage mal mühsam, weil ich im Krieg geboren bin, in 1944. Mein Vater ist erschossen worden im 45er Jahr. Vor der Haustür und meine Mutter ist allein dagestanden mit 4 Kindern, 2 Kinder aus der ersten Ehe meines Vaters und mein Bruder und ich. Und es hat um diese Zeit nichts zu essen gegeben in Wien.
Ja, also man hat, du bist Wienerin?
Ich bin Wienerin, ja. In Wien geboren und auch aufgewachsen. Und sie hat uns dann aufs Land sozusagen gegeben, also mit einer Kinderfrau, weil dort gab es was zu essen, vor allem Dinge nicht. Also es hat angeblich nur verfaulte Erbsen gegeben, so ungefähr. Und das war aber für mich ein Glücksfall, weil Waldviertel, wie der Name sagt, Wald. Also ich greife vielleicht ein bisschen vor, aber warum ich mit 80+ noch immer so aktiv bin, das ist, weil ich eine Mission habe sozusagen oder eine Bestimmung, dass ich die geistigen Botschaften der Natur in die Welt bringe. Und der Grundstein ist tatsächlich im Waldviertel gelegen, also in dieser Zeit.
Wenn man sagt ja dem Waldviertel nach, eine gewisse Mystik, eine bestimmte Atmosphäre, das kannst du so bestätigen oder wie siehst du das?
Wie gesagt, wir waren, mein Bruder und ich, erstens war es eine schöne Zeit, weil ich in der Gemeinschaft war, der Kinder dort, bin auch in die Schule gegangen und mit 8 Jahren dann zurück nach Wien erst. Aber die Basis war, und das war das Interessante, ich bin nämlich, ich glaube, ich war entweder 6 oder 7, ich bin völlig allein entlang der Theier in völlig abgelegene Wälder gegangen, stundenlang, um Schwammerl zu suchen. Dabei mag ich keine Schwammerl. Also ich glaube, das war nur eine Art Vorwand. Also bis jetzt ist das sozusagen fast in mir. Ich weiß ganz genau, ich bin über dieselben Strecken ganz weit gegangen und irgendwie war der Wald meine Heimat. Also es ist auch meine Heimat, hat mir Sicherheit gegeben, Schönheit. Ich erinnere mich an die Zyklamen, aber die echten Zyklamen, die ist ja kaum noch wild. Also sehr selten, dass man sie sieht. Also das war eine sehr schöne Zeit. Also
und offenbar sehr prägsam.
Ja, sehr prägend, sehr prägend.
Das Berufsleben hat dich aber dann ganz woanders hingeführt, in die Medizin?
Naja, also ich wollte noch sagen, mit dem Wald hat es auf jeden Fall was zu tun, das Ganze. Und meine Mutter hat mich nicht mit Shanti genannt,
ja, klar.
Sondern mit Silvia. Und Silvia ist ja, Silvae heißt der Wald. Und Silvia ist eigentlich das Waldmädchen. Also so bin ich schon auf die Welt gekommen. Dann war ich im Waldviertel und mit 20 Jahren habe ich in mir ein Wissen gehabt. Ich habe gewusst, alle Botschaft, alles, was du brauchst, um dich geistig weiterzuentwickeln, liegt in der Natur. Aber ich habe den Schlüssel nicht. Ich habe es nur gewusst. Das war so. Ich habe den Schlüssel nicht gehabt. Den habe ich erst 40 Jahre später mit 60 Jahren
gefunden.
Den Schlüssel in die Hand bekommen, ja, und dann ist losgegangen.
Ja, aber davor, um zurückzukommen, weil ich das sehr spannend finde, hattest du ja einen ganz anderen Berufsweg eingeschlagen.
Ja, Wir waren, mein Bruder und ich, in der französischen Schule. Meine Mutter hat interessanterweise mit 35 Jahren hat sie noch einmal angefangen, Medizin zu studieren, trotz vier Kinder, und war aber eigentlich kaum da. Sie hat dann ein Fach gemacht, Hautärztin hat sie
Deine
gemacht.
Deine Mutter?
Meine Mutter.
Ja.
Mehr, und hat auch einen Kosmetiksalon geführt, wo wir auch gewohnt haben. Also war sehr groß im 7. Bezirk. Und was hast du mich jetzt gefragt?
Also eben deinen beruflichen Weg.
Ja.
Und ich habe wahrgenommen, deine Mutter, die dann selbst Medizin studiert hat, hat womöglich ein bisschen beeinflusst, dass du dann auch so einen Weg gegangen bist, auch wenn es in eine andere medizinische Richtung war.
Ja, also das ist durchaus möglich. Also mein Bruder war Chemiker und ist sogar ein Doppeldoktor geworden. Ich war eigentlich die nicht so gescheit ist wie er. Aber im Leben kommt es dann manchmal anders.
Überraschung, Überraschung.
Ja, Überraschung, ja. Überraschung, genau. Also ich war dann verheiratet und ich wollte, nachdem ich fertig war als Dr. Med, also als allgemeiner Medizinerin, wollte ich, na, da muss ich sagen, ich bin nicht wirklich ein Kopfmensch. Ich bin ein sensibler Herzmensch und das Studium der Medizin ist wunderschön, aber du musst lernen und lernen. Diese Krankheit hat dieses Symptom, und das muss man und das. Also es geht um massives Lernen.
Mhm.
Und das war für mich so langweilig, dass ich dann in der großen Wohnung auf und ab gesungen habe, vor mich hingesungen habe. Und dann war tatsächlich in der Straße dort eine Gesangslehrerin und zu der bin ich gegangen und war dann etliche Jahre, ich glaube 5 Jahre in der Gesangsausbildung, wie ich fertig war. Wenn du mich nach meinen Berufswünschen, dann muss ich dir sagen, was ich am liebsten geworden wäre, nämlich Opernsängerin. Also es wäre mein Traumberuf gewesen. Aber dann kam es anders. Wir wollten eben ein Kind haben und einer musste Geld verdienen. Mein Mann hat auch noch studiert. Also da war ich und habe dann die Zahnheilkunde gewählt.
Zahnheilkunde, genau. Du warst Zahnärztin.
Genau.
Jetzt haben wir es.
Ja.
Genau. Wie lange hast du das gemacht?
Naja, fast 30 Jahre, 30 also Jahre. 28 Jahre.
Das ist Jahre. Schon eine Ewigkeit. Und dann ist alles anders geworden. Du hast eine Art Ruf gehört oder warum hast du dich dann so verändert und bist von der Zahnärztin in eine andere Richtung marschiert? Also Ruf gehört, meine ich einen inneren Ruf, dass man sich verändern möchte, oder war es eine äußere Anregung, die dich auf die Idee gebracht hat? Wodurch hast du dann den Weg in Richtung deiner heutigen Funktion eingeschlagen?
Also es war dann so, dass ich mich dann von meinem Mann getrennt habe und dass ich alles allein geschuft hat, wie man sagt in Wien. Ja? Also Ordination und die Wohnung und Kind und so weiter und so weiter. Und habe allerlei psychosomatische Erkrankungen bekommen. Also Kopfschmerzen, Migräne und Gastritis, also Magenentzündungen und so weiter. Und das war mir klar, also so kann es nicht weitergehen. Und habe dann mit Yoga begonnen.
Ah, okay.
Mit Yoga. Also das war eigentlich ein Schlüssel. Und manches im Leben passiert so interessant. Wir sind einmal nach Marokko, dort hat das Ganze begonnen, zu einem Club Mediterranee gegangen und ich war immer sehr sportlich. Ich habe 2 Sportarten bis zum Wettkampf gemacht. Ja, und dort konnte man Yoga probieren, sozusagen. Und da ich das nicht kannte, habe ich das probiert. Und also erinnere mich vor allem Dingen an diese erste Stunde und vor allem an die Atemübungen, die waren. Und da habe ich gedacht, na, das ist genau das Richtige für mich. Und bin nach Wien zurück und habe dann eine Yogaschule gesucht. Ich hatte nur Mittwochvormittag Zeit und das war eben dann ein indischer Meister, der dort gelehrt hat, Yoga im täglichen Leben. Ja, und dann, ich bin jetzt 46 Jahre dabei.
46 Jahre.
Ja.
Zwischendurch warst du dann auch in der Gegend vom Himalaya. Und
ja, das ist gar nicht so lange her. Also um 2000 herum bin ich zum ersten Mal gepilgert eigentlich. Und dort hat sich einfach viel abgespielt.
Indien hat dich fasziniert und in den Bann gezogen.
Ja.
Und aus der Yogaschülerin ist dann der Weg weitergegangen Richtung, du bist sowas wie eine Nonne, kann man das so sagen?
Ja, ja? kann man sagen. Also ich wollte ja fast in die katholische Kirche, also nicht Kirche, Kloster eintreten.
Ja.
Aber nur fast.
Mhm.
Weil ich eine außergewöhnliche Erfahrung hatte einmal bei einer Kommunion. Ja, und das war so, es war so, wie Jesus spricht in mir. Und daraufhin, ja, wollte ich wirklich also als Non-Name eintreten. Aber ich habe dann festgestellt, ich bin ein kommunikativer Mensch. Und interessanterweise,
keine Klostermauern?
Nein, keine Klostermauern, das ist nichts für mich. Und interessanterweise hat dann 2 Jahre später, 91, mein Yogameister gesagt, ja, was hältst du davon, wenn du sozusagen dein Leben widmest dem Dienst an anderen? Also das ist es ja eigentlich. Ich habe gesagt, nein, ich habe immer lange Haare gehabt und dann muss man ganz kurz oder gar keine Haare oder so weiter und auch keinen Besitz haben. Ich habe gesagt, das geht nicht, ich habe eine Tochter. Ich habe immer gesagt, nein, das geht nicht, das geht. Und er hat immer gesagt, du bist ein moderner Swami. Ja. Sadhvi ist der weibliche, der männliche ist Swami und der weibliche Name ist Sadhvi. Aber das bin ich auch geworden. Mhm. Also ich bin auch jetzt, mache sehr viel Fortbildung, mache also wirklich viel und gerne. Mhm. Also das war irgendwie immer so. Ich glaube,
eine gewisse Neugierde zeichnet dich aus, kann man sagen.
Ja, absolut, absolut. Mhm. Aber bei mir ist das eine, die Grenzen
ausloten.
Oder
überschreiten.
Überschreiten, das ist, liegt Gefahr auch da drinnen.
Natürlich.
Ja.
Das heißt, es zieht dich hin, mehr zu entdecken, habe ich das jetzt richtig verstanden, und eine gewisse Grenze dann zu überschreiten? Oder
nein, wenn du in meinem Leben das wirklich wissen willst, ich habe ganz viele Depressionen gehabt und auch Burnouts und war bei Psychologen, Psychiater, ganz viel. Letztendlich darf man aber bei sich selber anfangen und seine eigenen Blockaden und was die Ursache ist. Und da habe ich sehr lange gebraucht mit vielen mit und habe eigentlich immer auch parallel zum Yoga immer Mentaltraining auch gemacht. Weil die Yoga-Philosophie, da hat mir wirklich am meisten natürlich also einfach diese, wie man sich entspannt, wie man meditiert und so weiter. Das ist ein fantastisches System einfach. Weil du eben nicht nur im Sympathikotonus im Tun bist, sondern du lernst einfach das andere auch zu leben, nämlich die Ruhe, die Entspannung und wie du da hineinkommst. Und wie gesagt, Mentaltraining habe ich aber auch parallel gemacht, weil es einfach so europäische Denken ist. Ich habe zum Beispiel der Tepperwein, falls ihr das was sagt, ist einer meiner Live-Lehrer gewesen. Mhm. Er hat damals in Wien Seminare gemacht.
Vielleicht 2 Sätze zu Tepperwein für jene, die ihn nicht kennen.
Ja, Kurt Tepperwein ist ein Mentaltrainer, der auch jetzt noch, also ich glaube, der muss über 90 sein, ist auch immer aktiv, hat, also wenn ich sagen kann, viele Menschen sprechen von Gott und sprechen spirituell, aber ich bin sowas von überzeugt, dass er tatsächlich Gotterfahrungen hat. Mhm. Denn er sagt zum Beispiel, du brauchst auch keine Angst vor dem Tod haben. Das ist ja, wir gehen ja zurück wieder in unsere Heimat. Und hier hast du nur das Kleid an. Du hast das Übungskleid hast du an. Ja? Also, und du musst spannend trainieren. Und also in dieser Art und Weise. Also für ihn ist das total selbstverständlich.
Wenn du jetzt zurückblickst, gibt es da jetzt etwas, was du anderen mitgeben würdest, im Sinne von, wenn du das schon früher gewusst hättest, dann hättest du das eine oder andere vielleicht anders gemacht, einen anderen Weg eingeschlagen, oder kann man das eh nicht, glaubst?
Ich glaube, man darf das anders sehen. Hinter allem liegt ein Sinn. Auch wenn etwas falsch und anfangs, es gibt weder richtig noch gibt es falsch, sondern es ist dir in irgendeiner Weise geschrieben auf deinem Weg, auf deinem Lebensweg. Also wenn man aufhört zu urteilen, auch sich selber zu verurteilen, dann kommt man nie raus. Aber wenn man wirklich das Geschenk sucht. Und das ist, dass du in eine andere Ebene, so wie ein Adler, der drüber fliegt, weißt du, einfach mit den Augen der Weisheit. Und ich empfehle immer ein Buch, und das ist, ich bin das Licht, Gespräche mit Gott, Welsch heißt er. Und da sagt er so klar, das ist ein Engel. In der anderen Welt gibt es ja keine Urteile und keine Gefühle, also da ist alles
anders.
Also auf jeden Fall ohne Leid. Und der Engel wollte unbedingt Erfahrungen machen. Er hat zu Gott gesagt, hier, ich kann keine Erfahrungen machen. Aber weißt du, lieber Gott, ich möchte so gerne verzeihen. Und Gott sagt, aber mach das nicht. Du weißt ja gar nicht, was da auf dich zukommt. Und der Engel, nein, aber trotzdem, ich will unbedingt vergeben. Ja, und also alles, was Gott sagt, nutzt nichts. Also sie will unbedingt. Und also kann sie nicht zurückhalten. Und wie sie gerade am Runtersteigen in die Welt auf dem Planeten dabei ist, sagt er zu ihr, aber vergiss nicht, ich schicke nur Engel zur Erde. Und das finde ich, also ich habe das erst relativ spät gelesen und wirklich mir sind die Tränen gekommen. Das ist das, du darfst verstehen, dass du das selber bestimmt hast in einem anderen Leben. Also wenn mir vom Yoga was geholfen hat, dann waren es zwei Sachen. Das Karma-Gesetz und auch, dass alles einen Sinn hat, was immer du erlebst in deinem Leben.
Wir sagen ja auch, dass die negativen Erfahrungen notwendig sind, weil wir sonst keine weitere Entwicklung haben, wie dein Schmetterling in deinem Buch. Genau. Du hast ja ein wirklich sehr schönes Buch geschrieben und das dann auch für Kinder adaptiert. Das heißt,
ich und du, wir hören dem Schmetterling zu.
Wo es ganz stark um Metamorphose geht, um die Veränderung geht. Gleichzeitig sind wir ja hier in einer, wie soll ich sagen, einer sehr materialistischen Welt, wo vielleicht manche auch der Ansicht sind, dass jetzt nicht so viel Zeit für eine Auseinandersetzung mit den wirklich großen Themen vorhanden ist. Und die Menschen versuchen aber doch klarzukommen in dem, was sie tun, mit ihrem Leben, so wie du, mit deinem Kind, mit der Wohnung, mit allem, was da dazugehört. Und dann stehen sie womöglich vor der Situation, sich beruflich zu verändern, kommt auch noch dazu, weil sie einfach es wollen, weil sie spüren, da gibt es noch mehr. Manche müssen es ja auch. Was würdest du denen denn mitgeben aus deiner Erfahrung?
Also in dem Buch Ich und Du, wir hören dem Schmetterling zu, ist eigentlich der spannendste Teil, also vier Teile, nicht? Ei, Raupe, Konkon, Schmetterling. Mhm. Ja? In der Tierwelt und auch in der Pflanzenwelt sicherlich gehen die Dinge automatisch. Die Raupe muss sich nicht entscheiden.
Ja, oder überlegen. So, oder
nein, das ist total interessant.
Ja, das kann ich mal vorstellen.
Man kann viel lernen daraus. Die Raupe ist symbolisch, zum Beispiel, also viel Konsum. Wir konsumieren. Aber wieso geht die Raupe dann in den Konkon? Wenn wir das auf uns Menschen, das heißt der Sprung der Veränderung, die du angesprochen hast, ja? Wie tritt das ein? Das tritt meistens eben durch Leid ein. Also bei den Pflanzen, bei den Tieren, geht es von der höchsten Intelligenz, wie immer du es nennst, ist das Automatismus praktisch. Also die müssen sich nicht entscheiden, es geschieht, weil es schon vorgesehen ist. Ja? Und das erfüllt sich einfach. Der Mensch aber, der hat die Kraft der Entscheidung. Das unterscheidet ihn ganz massiv von anderen Teilen der Natur. Mhm. Und diese Änderung von der Raupe, die also gefräßig und alles haben will, geschieht meistens durch einen Schicksalsschlag. Also entweder eine Krankheit oder ein Verlust oder irgendeine Form von Leid, die er erfahren hat. Und dann besinnt er sich, was will ich eigentlich oder wie soll mein Leben weitergehen? Und der interessanteste Teil ist der Konkon, weil du glaubst es nicht, aber in dem Konkon, also es sind so viele Wunder in der Natur, die man ja, es ist egal, wie man das nennt, Gott, Schöpfer, der höchste Intelligenz des Universums, ganz egal, wie du es nennst, aber es existiert, weil wer kann das so perfekt aufbauen? Ne?
Darf ich nur ganz kurz einen Input, weil mir dieser Satz so gut gefallen hat oder ein Zitat, nur weiß ich leider nicht von wem. Ja. Wenn der Mensch das Wunder einer einzelnen Pflanze verstünde, würde sich sein ganzes Leben verändern. Aber wir waren jetzt noch im Kokon.
Ja, dort ist meiner Meinung nach das Spannendste, weil rein mechanisch gesehen sind dort sogenannte imaginal cells, also sind Zellen vorhanden, die den Raupenkörper praktisch umwandeln. Die Botschaft ist aber nicht nur ein bisschen, sondern total. Also das heißt, die Raupe wird praktisch zu Brei gemacht, tatsächlich. Mhm. Ja? Mhm. Das heißt, du musst sterben, um wirklich wieder auferstehen zu können. Das ist tatsächlich so. Und das bedeutet, ja, aber man kann das natürlich, muss nicht in dem Leben ein Schmetterling werden, ja. Also ich meine, vom Yoga her kann das ja über viele Leben gehen, ja. Aber das heißt, es ist ganz wichtig, dass du die Entscheidung triffst, aber ich will gehen. Und es ist eigentlich, der Weg ist vorgezeichnet. Und das Ende vom Konkon ist, dass innen praktisch nichts mehr von der Raupe vorhanden ist, tatsächlich nicht, und der Schmetterlingskörper drinnen ist, nicht? bis der Zeitpunkt gekommen ist, fliegt er nicht. Mhm. Und das wünschen wir uns ja alle. Also ein Schmetterling zu sein. Mhm. In Freiheit, in Leichtigkeit und Blüte. Interessant ist auch, dass die Paarung bei den Schmetterlingen erst in dem Stadium stattfindet. Also vorher gibt es nichts.
Gibt es gar nichts. Okay.
Im Konkon vor allem.
Nein, das heißt aber was, wenn wir es jetzt übersetzen wollen, ja, für jene, die in dieser Transformation entweder schon sind oder kurz davor sind?
Ich glaube, das Wichtigste ist, dass auch wir alles in uns haben. Also wir haben ja ganz genauso den Schmetterling. Das heißt, der Tropfen vom Meer hat dieselben Eigenschaften wie das Meer. Mhm. Und wenn du dich als Kind Gottes siehst, ja, dann hast du auch diese Eigenschaft in dir. Also das Höchste, das Reinste, das Vollkommenste. Ja, du hast sie in dir. Aha. Und der Weg ist, arbeite dran ganz einfach. Da muss ich dir eine Weisheit, die ich wirklich fast jedem sage, du hast mich nach einer Message schon gefragt, dann kann ich dir sagen, das ist wirklich etwas, was ich wirklich so oft sage, Indien. Dort gibt es, er lebt nicht mehr, der heißt Sai Baba, ein Heiliger, der auch materialisiert hat, der hat Ringe materialisiert. Also ich habe selber gesehen, ich war dort und habe es gesehen. Also ich glaube, es gibt immer wieder Menschen, wo Gott zeigen will, dass Außergewöhnliches möglich ist, ganz einfach irgendeine Art der Beweisführung bringt uns daher. Und der hat wirklich etwas gesagt und das ist wirklich so wichtig. Er hat gesagt, be gut, sieh gut, du gut. Und das sage ich zu jemandem, der mich fragt, Spiritualität, sage ich, du, ich sage da etwas. Du gut, be gut, sieh gut, mehr brauchst du nicht. Mhm. Ja, und das ist eine totale Essenz, weißt du? Und das bedeutet eigentlich, die geistige Weiterentwicklung, das ist die Veränderung, die wir anstreben sollen.
Da braucht es viel Vertrauen in alles. Ja. Also ich nehme auch mit die Botschaft, auch für euch, liebe Hörerinnen und Hörer, es ist alles in euch und be good, see good und
du gut.
Naja. Also machen wir das.
Ja, genau.
Liebe Shanti, vielen, vielen Dank für deinen Besuch. Ich wünsche dir alles, alles Gute. Und danke. Wer weiß, wo wir uns nächstes Mal treffen.
Ja, danke vielmals für deine Einladung. Hat mich sehr gefreut.
Mich auch. Danke. Ciao, ciao.